Ja, wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag. Ich möchte euch allen Gottes reichen Segen wünschen für diesen Sonntag, für diesen Tag, aber auch gleich für die kommende Woche. Ich freue mich, mit euch wieder unsere Bibel aufzutun im Johannes-Evangelium Kapitel 6. Und wir sind in der fortlaufenden Predigt. Ich weiß, letzte Mal habe ich das Thema etwas ausgedehnt und wir sind nicht direkt auf diesen Text eingegangen, aber vom Text aus, denn es ging und es geht im Text um eine Prüfung, um einen Test. Und ihr wisst, dass die letzte Botschaft, die ich beschrieben habe, dass es wie ein persönlicher Spiegel ist. Also das ganze Kapitel 6 ist wie ein persönlicher Spiegel auf die Echtheit der Nachfolge. Also den Spiegel, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ein Spiegel, da können wir reingucken, da können wir aussehen, wie wir rausschauen, ja, wie andere Menschen uns sehen. Es zeigt uns etwas. Und genauso ist ein Test ein Spiegel. Deswegen habe ich das auch so bezeichnet, dass dieses Kapitel die Botschaft, es geht um einen Spiegel, um unsere Nachfolge. Und ein Test zeigt genauso, wie wir stehen, wie wir aussehen, also wie unser Können ist, ob wir etwas können oder nicht. Nach dem Abschluss des Testes, wenn derjenige, der Prüfer, das sich anguckt, dann kann er dir genau sagen, okay, das weißt du nicht, das weißt du. Und wenn wir drauf schauen, sehen wir, oh, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, das habe ich verpeilt, ich hatte einen Blackout. Also können wir uns einschätzen. Ein Test ist so wie ein Spiegel. Und genauso ist dieses Kapitel. Es ist ein Spiegel, ein Test auf uns. Die Speisung der 5000 und auch die Überfahrt über den See war ein Test für die Jünger, für die Kinder Gottes. Und deswegen ging es auch letzte Mal darum, dass wir als Kinder Gottes von Gott getestet werden. Und ich möchte euch erinnern, wie auch an andere Bibelstellen, wie zum Beispiel Jesaja 1, Vers 25, wo Gott sagt, und ich will meine Hand gegen dich wenden und ich denke, das ist 1, 25, habe ich mir was Falsches aufgeschrieben, Jesaja 1, 25. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen. Ja, Gott spricht hier in einer bildlichen Rede, dass er sein Volk, und wir können das übertragen, denn im ersten Petrusbrief sehen wir genau das. Gott tut seine Kinder wie in einen Ofen, wo die Schlacken vom edlen Metall entfernt werden, wo wir geprüft werden. Das gleiche sagt Hiob, Hiob Kapitel 7, dass Gott den Menschen jeden Tag prüft. Und das haben wir gesehen durch dieses Bild der Speisung der 5000 und durch die Überfahrt über den See Genezareth. Also diese zwei Bilder, diese zwei Geschichten sind nicht einfach nur Geschichten, sondern es sind Illustrationen für eine Lehre des Testes. Und heute geht es darum, wir wollen uns den Text weiter anschauen und hier werden wir klar und deutlich sehen, hier geht es um den Test der Menge. Der Spiegel wird hier der Volksmenge vorgehalten. Niemand von uns schaut gerne in den Spiegel, wenn er darin etwas sieht, was ihm nicht gefällt, oder? Habt ihr schon mal einen Spiegel besessen in eurem Schlafzimmer, wo ihr dicker ausgesehen habt? Also ein verzerrter Spiegel, der auch nur minimal etwas zeigt, was man nicht gerne sehen möchte. Und ich sag euch, ich kann euch garantieren, ihr habt diesen Spiegel nicht gemocht. Okay? Oder wenn ihr sonst irgendeinen Spiegel habt, okay, man kann irgendwo zum Phantasialand oder sonst irgendwelchem Land fahren, wo man so eine Spiegelgalerie geht, wo von vornherein klar ist, hier gibt es verzerrte Bilder. Aber jeden Tag, wenn du das Ding zu Hause hättest und der würde dir irgendeine Fratze zeigen, ich würde meine Hand ins Feuer legen. Das würdest du nicht mögen. Ja? Du würdest einen Spiegel lieber haben wollen, der dich irgendwie so zeigt. Wow. Also das ist das Ding. Hier könnte ich den ganzen Tag reingucken. Oder immer wieder mal aus Versehen vorbeigehen und reinschauen. Ihr Lieben, niemand schaut in einen Spiegel, der ihm etwas zeigt, was er nicht mag. Und das ist, man könnte sagen, das ist das Wort Gottes oder das kann das Wort Gottes sein. Wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die uns nicht gefallen, die aber Gott aufdeckt. Und dieser Abschnitt vor uns zeigt einfach die Tatsache, die Wirklichkeit. Es zeigt den Spiegel, es zeigt diesen Test, wie Gott den Menschen sieht. Und wir sehen das immer wieder, wo wir durch das Johannesevangelium gegangen sind. Da haben wir es gemerkt. Gott tut uns nichts vorenthalten, sondern er konfrontiert die Menschen mit der Tatsache. Und das sehen wir hier. Und deswegen habe ich diese Botschaft und diesen Text hier weiter bezeichnet als, das ist der Test der Mitläufer. Davor, in der Speisung der 5000 und der Überfahrt, sahen wir den Test der Kinder Gottes. Hier werden wir sehen den Test der Mitläufer. Und wir werden es klar sehen, warum der Text es so definiert, warum es Mitläufer sind. Und hier sind mehrere Dinge, auf die ich aufmerksam machen möchte und dass wir sehen, wie wir durch diesen Text gehen werden. Wir werden erstmal die äußere Gestalt des Mitläufers sehen, also so wie man ihn von außen sieht, also das Äußere des Getesteten. Wir werden sehen die Konditionen und wir werden uns die Frage stellen, sind sie unfair? Ja, ist der Test unfair? Was sind die Konditionen dieses Testes? Wir werden sehen das Innere des Getesteten. Also man könnte das auch sagen, wir werden seine Krankheit definieren. Wir werden die Diagnose sehen. Ihr wisst, Kinder, was eine Diagnose ist. Es ist ja ein Fremdwort, aber wenn der Arzt, wenn du zum Arzt gegangen bist und du dem deine Wehwehchen ausgeteilt hast und jetzt weiß er alles und er hat vielleicht sich das Ganze angeguckt, was du wirklich hast, dann stellt der Arzt eine Diagnose. Also das Ergebnis, das ist das Schlussergebnis des Arztes, das werden wir hier sehen. Und wir werden das Heilmittel sehen. Also das Heilmittel, das der Arzt präsentiert, und ich möchte das noch eins hinzufügen, das Sechste, was wir aus dem Gesamttext sehen werden, nicht aus einer einzelnen Bibelstelle und auch mit ein paar anderen Bibelworten, ich würde das bezeichnen als den Aufruf oder die Empfehlung des Arztes danach an den, der getestet wird. Und ich möchte von vornherein sagen, ein jeder von uns, auch wenn es hier um Mitläufer geht, ja, lasst uns dieses Bibelwort nicht sofort abschieben und sagen, okay, das geht mich nichts an. Die Überfahrt, das war etwas für mich über den See und die Speisung der 5000, dazu gehöre ich, ich bin Kind Gottes. Ihr Lieben, wir werden auch hier Dinge sehen, an denen wir zu arbeiten haben als Kinder Gottes. Und hier kann sich auch ein jeder prüfen, okay, stehe ich wirklich in der Nachfolge? Bin ich echt? Denn darum geht es immer. Das ist die wichtigste Frage, die ein jeder von uns beantworten muss und sicher sein muss, ob er wirklich Kind Gottes ist. Und jetzt zum Text. Erstmal möchte ich mit uns nochmal diesen Text lesen. Also ihr wisst jetzt, wo es hingeht und was dieser Text sagt. Ich werde natürlich nur von Vers 22 anfangen. Ja, danach gehen wir wieder auf das Ganze. Also von Vers 22. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Also wir wissen, dass Jesus mittlerweile, der ist ja von Markus Kapitel 6, 45, ist nach Bethsaida gefahren, nicht nach Kapernaum. Also Bethsaida liegt total nördlich am See und Kapernaum liegt dann etwas also östlich, ja, südöstlich. Richtig? Jawohl. Also, und die Leute kommen nach Kapernaum. Westlich, Verzeihung, jetzt bin ich durcheinander. Westlich, Verzeihung. Ja? Kapernaum liegt von Bethsaida westlich. Okay? Leute kommen sofort nach Kapernaum. Weiter von Vers 25. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr die Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Lass uns beten. Herr, wir stehen vor diesem Text und wir möchten dich bitten, dass du alles Störende wegnimmst. Herr, dass du unsere Herzen öffnest und uns bereit machst zu hören. Zu hören, was du hier sagst. Herr, nicht, dass du nicht reden würdest, aber wir brauchen hörende Ohren. Wir brauchen ein Herz, das dafür offen ist, um es wirklich zu hören. Herr, verändere du uns durch dein Wort. Und deinem Namen sei die Ehre. Amen. Also das Erste, was wir in unserem Text sehen, im ganzen Kapitel, nicht nur in diesem vorgelesenen Text, es ist das Äußere des Getesteten. Und wenn ihr seht, von Vers 2, 6 Vers 2, vielleicht muss einer oder der andere hier die Seite umblättern, hier geht es um den Getesteten, das Äußere des Getesteten wird bezeichnet als die Volksmenge. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach. Das ist das, was du von außen sehen kannst, eine riesige Volksmenge. In Vers 22, am folgenden Tag, als die Volksmenge Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen, also nicht gesehen hat, wie Jesus in das Schiff gestiegen war, sind sie ihm hinterher. In Vers 24 ist es wieder, da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, da gehen sie auf die Suche. Als erstes sehen wir die als Volksmenge. Menschen in einer Riesenmenge. Hier weißt du nicht, wer es ist. Ja, es können Juden und Griechen und alle möglichen Leute gewesen sein, von denen uns die Schrift nicht sagt, wer sie waren. Es war einfach eine Menge von Menschen gewesen. Dann wird etwas detailliert im Text. Ebenso, es geht nur um das Äußere, was du von außen sehen könntest. In Vers 42, da murrten die Juden. Also hier werden andere Leute ins Visier genommen. Da murrten die Juden über ihn, weil er etwas gesagt hatte. Und in Vers 52, da stritten die Juden untereinander. Also gewisse Leute, sie nehmen die Sachen ernster. Gewisse Leute fangen an zu murren, weil sie darüber nachdenken, was er gesagt hat. Und gewissen Leuten geht das an den Kragen. Und hier werden sie bezeichnet als die Juden. Dann haben wir noch welche Leute. Ebenso, das ist einfach nur eine äußerliche Beobachtung. Juden konnte man feststellen, Juden konnte man von außen sehen. Nicht den wahren Juden, den wahren Israeliten. Den konnte man nicht von außen sehen. Ihr wisst, woran man einen Juden von außen sehen konnte. Könnt ihr euch erinnern an Kapitel 4? Wer weiß es? Ganz einfach. An den Quasten, genau. An den Sitzit. Okay. Die nächste Gruppe. Es sind die Jünger. Ebenso ein Begriff von außen. Johannes 6, Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen und äußern ihre Enttäuschung. Also hier sehen wir Jünger. In Vers 66. Viele seiner Jünger zogen sich zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das waren seine Jünger. Eine nächste Kategorie. Wir sehen Volksmenge, Juden, Jünger und es wird noch enger. Und zwar in Vers 70. Jesus antwortet ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel. Ihr Lieben, Jesus spricht von den Aposteln. Also wenn wir das auf die heutige Zeit und auf den Test, den äußeren Test anlegen würden, so würden wir feststellen, dass es hier ein Test geht, um Menschen von einer jeden Kategorie, von überall, wenn wir sagen, eine Volksmenge, das sind einfach Leute, die Jesus wohlgesonnen sind. Es sind Leute heute, so wie damals, die einfach nur Jesus hinterhergehen, weil sie vielleicht in ihm einen Lehrer sehen. Sie sehen vielleicht in ihm einen Rabbi, einen besonderen Lehrer. Sie sehen in ihm vielleicht einen Veränderer, etwas, ja, was man sich abschneiden kann, auf den man gucken kann. Das sind Menschen, die nichts gegen Jesus haben. Ja, Jesus ist okay. Also das sind Leute in der Volksmenge, die du heute begegnen würdest, die würden sagen, ich bin auch ein Christ, okay? Das ist die breite Masse, die sich einfach unter einen Namen stellen. Dann wirst du Menschen sehen, an denen dieser Test geht, ein engerer Kreis. Ich würde unter Juden diejenigen bezeichnen, hier ist nicht mehr die breite Masse, hier ist nicht mehr das Volk, einfach alle. Zum Volk können alle gehören, Juden, Griechen und so weiter. Unter den Juden sind besondere Leute. Dieser Test geht an Leute in der Gemeinde. Menschen, die sich ganz persönlich vielleicht geäußert haben, sie wollen Jesus nachfolgen. Hier ist eine christliche Gemeinde. Hier sind Menschen, die sich zu irgendetwas verpflichtet haben. Von außen kannst du sie nicht unterscheiden. Das ist der äußere Test, muss klar werden. Es geht an Menschen an alle Richtungen und Menschen von allen Dominationen oder sonst irgendwelchen Vereinen müssen sich unter diesen Test stellen. Also wir sehen in diesem Test Juden, Leute in der Gemeinde würde ich bezeichnen. Dann sehen wir Jünger. Hier werden in Vers 60 und 66 erwähnt, dass Jünger nicht mehr mitgehen wollen. Und hier möchte ich einfach nur ganz kurz etwas sagen. Vielleicht hast du unter dem Begriff Jünger immer verstanden, oh, wenn die Schrift über Jünger spricht, dann sind es Kinder Gottes. Dann sind es Menschen, die zu Gott gehören. Nein, Jünger ist ein Begriff von Schüler. Gesundheit. Ist ein Begriff von Schüler, hat nichts mit Kindschaft zu tun. Erst der Kontext, also in dem es gesagt wurde, der würde es aufzeigen, geht es um Kinder Gottes oder nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben in Apostelgeschichte 9, Vers 1. Hier ist ein Beispiel von Kindschaft. Und der Kontext zeigt es. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saul aber, der noch Drohung und Mord schnaubte, ging gegen die Jünger des Herrn, ging zu hohen Priester, hat sich eine Erlaubnis geholt, um nach Damaskus zu gehen. Und es geht darum, hier die Bezeichnung Jünger des Herrn, geht es um Kinder Gottes, um Menschen, die ihm gehören. Also nicht nur ein Schüler, sondern ein Schüler mit einer persönlichen Verbindung zu Gott. Aber der Begriff Jünger ist einfach nur Schüler. Und das sehen wir zum Beispiel aus Matthäus 9, Vers 14 oder auch Lukas 5, Vers 33. Also das Erste. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm. Es waren nicht Kinder des Johannes. Ja, es waren nicht diejenigen, die jetzt Johannes als Gott verehrt haben, dass Johannes ihr Gott war und sie waren seine Kinder. Also das waren Schüler des Johannes. In Lukas 5, Vers 33, sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete? Ebenso auch die Jünger, ja, die der Pharisäer. Also hier sehen wir eindeutig, die Verwendung der Schrift für Jünger ist einfach nur Schüler. Und dieser Begriff würde in unserem Kontext bedeuten, der Test geht an Leute in der Gemeinde, persönlich diejenigen, die sogar mitarbeiten, die sind mit Jesus dabei. Es sind nicht einfach nur Besucher in der Gemeinde. Es sind Leute, die aktiv sein können in der Gemeinde. Auch für sie geht dieser Test, dieser Spiegel wird vorgehalten, wo man sagen muss, okay, wie steht es mit meiner Nachfolge? Ihr Lieben, und ich würde hier noch weitergehen, denn die Schrift in Johannes 6 endet mit den Aposteln. Das sind ganz besondere Menschen. Die Jünger, Jesus hatte viele Jünger. Wir wissen an einer anderen Stelle, dass Jesus 70 Jünger gehabt hat. Ja, diese 12 jedoch, sie waren besonders. Sie hat er auserwählt als Apostel, als Gesandten. Nicht alle seiner Jünger nannte er Apostel. Und auf die heutige Zeit würde man sagen, das sind Leute von einer besonderen Persönlichkeit. Das sind Leute, die du vielleicht im Fernseher oder im Radio oder sonst öffentlich siehst. Das sind große Menschen, große Männer, Frauen Gottes, die in der christlichen Welt vorangehen, auf die Menschen gucken. Und auch in so einer Person kann sich das Äußerliche nur verbergen, dass er christlich ist. Der Test muss an ihm angewandt werden und auf die Echtheit geprüft werden. Also das Äußere sagt nichts aus über das Innere. Das ist, was uns hier deutlich werden muss. Dadurch, dass wir die Menge haben, wir haben die Juden, wir haben die Jünger und wir haben die Apostel. Egal in welchen Kreisen, das Äußere sagt nichts über die Echtheit. Und das sehen wir. Und jetzt gehen wir auf die Konditionen, wo wir uns fragen, okay, ist der Test vielleicht unfair gelaufen? Wurde ihnen etwas vorenthalten, diesen Mitläufern? Also ich tue all diese Leute, alle zusammen, ob es die Volksmenge, ob es die Juden waren, ob es die Jünger waren oder die Apostel, alle in ein Boot als Mitläufer. Waren die Konditionen für diese Mitläufer nicht echt oder unfair? Was zeigt uns der Test? Wenn ihr auf Vers 27 guckt, hier sehen wir das, was ich auch schon in den vorigen Botschaften erwähnt habe. auch ihnen stellt Gott sozusagen das Endziel, das Endergebnis des Testes vor. Er gibt ihnen das, bevor sie den Test geschrieben haben. Sie haben es in ihrer Hand. Und das ist Vers 27. Hier ist die Lösung. Die Speise, also wirkt nicht für die Speise, die bis ins ewige, wirkt für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Das ist die Lösung. Sie wirken für die Speise, die vergänglich ist. Und Jesus weist sie auf die Lösung hin. Leute, das ist euer Problem. Ihr kümmert euch um das Äußere. Eure Sorgen sind diesseitig. Ihr guckt nur, okay, wie kriege ich Essen her? Wie kann ich den morgigen Tag überleben? Leute, die Sorge soll das Himmlische sein. Und zwar das himmlische Brot. Das ist die Lösung. Die Lösung ist das himmlische Brot. Und darum müsst ihr euch kümmern. Und das Volk reagiert nicht darauf. Jesus macht es noch mal deutlicher und er sagt, was dieses himmlische Brot ist in Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Sie haben die Lösung. Also die Konditionen des Testes sind nicht unfair. Jesus präsentiert ihnen die Wahrheit. Er legt ihnen das Testergebnis vor und sagt sogar ihren Fehler, wo sie falsch liegen und was sie wirklich machen sollten, dass sie sich um das Himmlische sorgen sollten. Und er weist sie sogar in Vers 27 noch auf etwas hin. Er geht sogar noch etwas tiefer. Habt ihr es gesehen? Die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Und hier finde ich schade, dass manche Übersetzungen nicht wortwörtlich übersetzen in gewissen Sachen. Hat jemand versiegelt stehen in seiner, was ist das? Danke, ja. Ich freue mich, dass es Elberfelder war. Also das ist keine Schleichwerbung für Elberfelder, aber es ist nun mal die beste deutsche Übersetzung. Wisst ihr, das ist, was Jesus ihnen sagt. Er sagt ihnen, denn diesen hat Gott, der Vater, versiegelt. Bestätigt ist korrekt. Bestätigt ist aber auch schon ein Teil der Auslegung. Okay? Versiegelt ist mehr wie bestätigt. Also bestätigt gehört dazu, es ist nicht verkehrt, aber es ist eingegrenzt. Jesus zeigt ihnen auf das, worauf sie sich konzentrieren sollte, die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Diese Speise, diese Person hat Gott, der Vater, versiegelt. Er hat sie bestätigt. Und ohne Zweifel, wir kommen gerade von Kapitel 5, wo Jesus das der Menge klar gemacht hat, dass Gott, der Vater, ihn versiegelt, bestätigt hat. Denn aus dem Kapitel 5 sahen wir das identische Handeln, was Gott der Vater hat. Wir sahen die identischen Reden, die Worte, die Jesus spricht, sind identisch mit dem Vater. Also, dass der Vater das alles unterstreicht und wir sehen, dass er die gleiche Ehre wie der Vater hat, die identische Ehre und dass Gott der Vater ihn bestätigt durch das Zeugnis. Also, das ist alles, was im Kapitel 5 schon war. Und hier sagt Jesus zu ihnen, Leute, ihr Menge, ihr Juden, ihr Jünger, ihr Apostel, Gott, der Vater, hat mich versiegelt. Also, wenn etwas versiegelt wurde, ein Siegel ist ein Erkennungszeichen. Geht ihr mit mir mit? Wenn ein Fürst seinen Siegel, entweder wenn er ihn auf der Hand trug und den Brief versiegelt hat und dieser Brief mit dem Siegel durch das Land ging oder jemanden überbracht wurde, das Erste, was jeder andere sehen konnte, der da drauf sieht, es ist ein Erkennungszeichen. Oh, das hat unser König versiegelt. Geht hier mit. dass dieses Siegel wirklich ein Erkennungszeichen war. Und das ist, was Gott bei Jesus gemacht hat. Jesus hat das Erkennungszeichen Gottes mit sich getragen. Siehe Kapitel 5. Aber der Siegel ist weit mehr wie einfach nur ein Erkennungszeichen. Das Siegel eines Königs, eines Fürsten sichert eine Übergabe, also sichert, versichert. Ich gebe euch ein Beispiel. In Römer Kapitel 15, Vers 28, Römer Kapitel 15, Vers 28, sagt Paulus, wenn ich nun dieses Geschäft erledigt, und wenn ihr den Kontext vielleicht in Erinnerung habt, Paulus hat eine Gabe der Gemeinden gesammelt und möchte sie nach Jerusalem bringen. Und er sagt, wenn ich nun dieses Geschäft, okay, diese Überbringung der Gabe, wenn ich nun dieses Geschäft erledigt und ihnen den Ertrag dieser Sammlung sicher übermittelt haben, ist genau dieses griechische Wort versiegelt, ja, den der Vater versiegelt hat, sicher übermittelt haben. Ihr Lieben, ein Siegel des Königs war eine Sicherheit. Das darf keiner öffnen. Warum, denkt ihr, wurde das Grab Jesu versiegelt mit dem Siegel des Pilatus? Da darf kein Unbefugter dran, das kann kein anderer öffnen. Niemand kann Christus weder verstehen, noch begreifen, noch haben, noch ergreifen. Hier sehen wir schon die Theologie, die Jesus weiter vermittelt. Jesus, das sehen wir im weiteren Text, wem sich Jesus öffnet, dem öffnet er sich, wem er will. Jesus ist versiegelt vom Vater. Und ich glaube nicht, ich möchte jetzt darauf nicht eingehen, aber wisst ihr, dass wir als Kinder Gottes versiegelt sind durch den Heiligen Geist? Wenn ihr nochmal denkt an diese Sicherheit, die Gott in Christus gibt, Christus ist versiegelt worden und niemand anders darf dran als nur ein Befugter. Könnt ihr euch an Offenbarung Kapitel 5 erinnern, wo Johannes diese Schriftrolle sieht und die Frage wird in den Himmel gerufen, wer ist würdig? Es geht um die Würde, wer darf es, wer ist kompetent, es zu öffnen? Und es gibt nur einen, der kompetent, der würdig ist, es zu öffnen. Und es ist Jesus Christus. Also versiegelt vom Vater, ja, Gott hat ihn bestätigt, es ist sichtbar, ein Siegel ist etwas, was sichtbar macht. Ein Siegel ist was eine sichere Übermittlung und ich würde auch sagen, eine sichere Übermittlung der Botschaft weitergibt, denn niemand hat die Botschaft Gottes, das Evangelium, so klar und deutlich und so sicher übermittelt wie Christus. Also die Konditionen waren nicht unfair. Sie hatten die volle Offenbarung hier gehabt. Sie hatten es vor sich. Die Konditionen des Tests sind nicht unfair. Und jetzt kommen wir zu dem Inneren dieser Leute, zu dem Inneren der Getesteten. Die Krankheit, wenn ihr so wollt. Wisst ihr, aber als erstes möchte ich noch etwas hier mitgeben. Was mich persönlich erstaunt, gerade wo wir von Kapitel 5 kommen und ihr wisst, wie Jesus Kapitel 5 gelehrt hat, von dem ganzen großen Kontext wissen wir, dass Jesus gerade 2 Runden durch Galiläa hat mit seinem Predigen. Und Gott hat ihn versiegelt. Also das Zeugnis ist sicher. Und dass hier das Kapitel 5, dass dieser Test so endet, das verwundert mich persönlich. Also wenn ich auf Vers 66 sehe und einfach auf den Abschluss dieses Textes, dass es damit endet, dass einer ein Teufel ist, dass die Jünger ihn verlassen, die Menge sich ärgert. Wie kann das sein? Gerade wo diese Konditionen des Testes so gut waren. Jesus hat es ihnen so offengelegt. Es muss hier etwas Gewaltiges schieflaufen. Und das sehen wir gerade in diesem Nächsten, an dieser Krankheit dieser Leute, an dem Grund, warum sie das alles verwerfen, warum sie das nicht realisieren. Also gehen wir an diese Volksmenge und beantworten diese Frage, warum sie überhaupt Jesus nachfolgen. Was wollen sie überhaupt von Jesus? Was sind die Gründe, warum sie Jesus suchen? Wie sieht die Qualität ihrer Nachfolge aus? In Vers 2, Kapitel 6, Vers 2 sehen wir das Erste. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Leute sehen einfach, da geschieht etwas. Wenn ihr euch nochmal bildlich vorstellt, Jesus zieht erstmal durch das galiläische Land und er macht Wunder, große Zeichen, die niemand getan hat. Ist es nicht? Ich meine, das ist doch ein Hype. Das ist doch etwas zum Erleben. Man folgt ihm nach, da sieht man was. Man würde heute vielleicht sagen, das ist wie ein Zirkus. Ja? Das ist wie Kino. Da geht was ab. Ja? Und das ist interessant. Das ist nicht der graue Alltag. Da ist einer nicht so wie unser Rabbiner. Erstmal lehrt er besser, er lehrt mit Vollmacht und dann heilt er noch. Also das möchte ich sehen. Und wir sehen im Vers 2, der Grund ihrer Nachfolge ist Erlebnis. Ihr Lieben, das kann man eins zu eins übertragen. Leute, die Volksmenge, warum Menschen nachfolgen in einer Volksmenge, es ist vielleicht gut, es ist etwas Besonderes. Christen sind gute Leute, ja? Sie sind nett und freundlich, sie gehen nicht sofort auf Barrikaden, sie zeigen dich nicht sofort an, sie gehen nicht sofort ins Gericht mit dir und so weiter und so fort. Es sind Leute, es sind angenehme Leute. Und in der Gemeinde, da läuft was, da ist ein Programm, da ist dies und das und jenes. Das ist interessant dort, darum gehen wir dorthin. Also Menschen, die einfach nur mitgehen. Ja, Menschen, die sich Mühe machen. Ja, das ist nicht einfach, hier um den See zu spazieren und irgendwo in die Pampa gehen, Hauptsache Jesus zu suchen. Aber da läuft was und deswegen gehen sie. Das Zweite, was wir hier sehen in Vers 14 bei der Menge, ich lese Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hat, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet. Und hier würdest du sagen, wow, das ist doch etwas Gutes. Sie haben sogar eine gewisse Erkenntnis. Wisst ihr, woher dieser Satz kommt? Sie zitieren 5. Buch Mose. Mensch, diese Leute, die kennen sogar die Bibel und die wissen, die kennen sogar ein paar Verse und sie können sogar die Situation einschätzen. Das sind Menschen, die ein paar Verse können. Ich würde sagen, das sind Menschen, die ein paar mehr Verse können. Das sind Menschen, die die Bibel können sogar, aber nicht in ihrem Kontext. Sie wissen nicht, was das bedeutet, dass das der Prophet ist. Denn das Siegel Gottes lag auf ihn. Gott hat seinen Sohn offenbart durch sein Siegel. Aber sie sehen das nicht. Sie kennen die Bibelstelle, aber sie verstehen nicht ihren Zusammenhang. Sie verstehen nicht, was es in ihrem Leben bedeutet, diese Bibelstelle. Und was sich da zu ändern hat, wenn dem so wäre. Merken wir, wie ähnlich das in einer Gemeinde sein kann, wie ähnlich das in einem Volk sein kann. Gibt es Leute in unserem Volk, die die Bibel können? Oh ja, viele. Und sie könnten sogar passend die Bibel zitieren, aber sie haben keine Ahnung von den Zusammenhängen und von der Bedeutung dessen in ihrem Leben. Also das ist der zweite Grund und vielleicht auch die zweite Diagnose, wenn ihr so wollt, von dieser Krankheit. Und der Grund, warum sie Jesus nachfolgen, weil sie etwas Bibelkenntnis haben. Drittens, Vers 15, dann und Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Also sie haben hier etwas erlebt. Das, was sie noch nie erlebt haben. Hier ist ein Mann, der macht erstmal gesund und dann gibt er noch zu essen. Also free food. Das ist die Tafel oder gibt es, ja, heißt es so? Das ist die Tafel oder das ist noch viel besser wie die Tafel. Ja? Hier kannst du hinkommen, erstmal wirst du gut belehrt, dann, ich meine, das Belehren ist ja die eine Sache, er kann ja sagen, was er will, aber hier werden meine Wehwehchen gesund und hier kriege ich zu essen. Leute, das ist ein Schlaraffenland. Den müssen wir zum König machen. Und hier sehen wir ganz klar Menschen, die Volksmenge, die zu Jesus kommt, die hat ihre eigene Agenda. Ja? Sie sehen, das ist für sie gut. Das passt ihnen fürs Leben. Das macht ihnen ein bequemes Leben. Christ sein, das ist etwas Positives. Ja, es ist etwas Gutes. Warum sollte ich ein schlechtes Leben genießen, wenn ich Christ sein könnte und ein gutes Leben haben können? Ja, ich habe einen guten Mann, eine gute Frau, eine gute Familie, ich habe eine gute Gesellschaft, ich habe sogar gute Leute, ich kann mich jedes Mal gut treffen und wir verstehen uns gut. Es ist alles wunderbar abgedeckt. Und zusätzlich, was wir heute ganz besonders sehen, was richtig hineinkommt in die christliche Kreise. Jesus mit dieser eigenen Agenda, das, was man haben will, Jesus, der Heiler und der Versorger für dein tägliches Leben. Derjenige, der alle deine Nöten abhackt, der all deine Sorgen wegwischt, dass es dir wohlgeht, dass du ein gutes Auto fährst, dass deine Familie gesund ist. Das Wohlstandsevangelium. Ihr Lieben, hier sehen wir. Jesus geht darauf nicht ein. Jesus verschwindet von da. Was für eine Enttäuschung. Mann, du willst doch, dass die Leute dich annehmen. Das ist die Gelegenheit. Wenn sie dich zum König gemacht haben, dann kannst du denen erst richtig etwas sagen. Das ist doch die Möglichkeit. Junge, du verstehst nichts von Strategie, würde man Jesus vorwerfen. Erst einem König gehorcht man doch. Und Jesus geht darauf nicht ein, er verschwindet. Stellt euch vor, hier sind Leute, die suchen ihn, um ihre Krankheiten vielleicht noch von ihm heilen zu lassen. Und Jesus geht weg, er geht darauf nicht ein. Und was, ich würde sagen, noch schlimmer ist, wisst ihr, was er mit den Jüngern gemacht hat? Er hat sie gedrängt zu verschwinden. Jesus hat die Situation erkannt, gewusst und wahrscheinlich, hier sehen wir wieder die Fürsorge unseres Herrn. Er wird nicht größer versuchen, als du tragen kannst. Mit Sicherheit könnten die Jünger das nicht ertragen. Denn die Jünger hatten genau das gleiche Verständnis. Sie dachten, der Jesus, der wird bald nach Jerusalem gehen. Bis zum Schluss kamen die zwei Brüder und haben gesagt, oh Herr, dürfen wir zu deiner Rechten, zu deiner Linken sitzen? Warum? Weil sie dachten, jetzt geht er nach Jerusalem, jetzt wird er König und wir wollen zu Rechten und zu Linken sitzen. Sie hätten das voll unterstützt. Sie hätten vielleicht noch ihren Senf dazugegeben zum Volk und ihre Strategie und hätten vielleicht gesagt, okay, das müssen wir vielleicht langsam machen oder irgendwie nicht so zügig. Jesus nötigt seine Jünger, er schickt sie fort und er verschwindet. Und das muss uns deutlich werden, Jesus geht auf dieses Gedankengut nicht ein. Christsein, sozusagen die Krone ohne der Verfolgung, ohne des Kreuzes. Dieses Evangelium gibt es nicht. Ja? Es gibt keine Verherrlichung ohne Leiden. Es gibt keine Belohnung ohne Test. Das müssen wir wissen. Wir werden geprüft und getestet wegen der Belohnung. Aber die ganze Nachfolge, was Jesus immer und immer wieder deutlich macht, ist das, ihr Lieben, wenn ihr mir nachfolgen wollt, was? Der verleugne sich selbst. Der verleugne sich selbst und folge mir nach. Jesus verschwindet, er geht weg, er geht überhaupt nicht. Leute, er lässt diese Menschen stehen. Ihr würdet vielleicht sagen, oder heute würden die Menschen sagen, boah, das ist mir noch nie so bewusst geworden, dass Jesus die Leute einfach hat stehen lassen. Die haben ihn gesucht, bopp, und er ist verschwunden. Das ist ja total unfreundlich. So etwas macht man doch nicht. Man muss vielleicht einen gemeinsamen Nenner finden, man muss kommunizieren, man muss etwas sagen, aber nicht einfach bopp und verschwunden. Das ist nicht nett. Jesus geht es überhaupt nicht um nett oder nicht. Jesus geht es um die Wahrheit. Und Menschen, die mit ihrer eigenen Agenda Jesus suchen, da verschwindet Jesus einfach. Und wisst ihr, diese Krankheit des Wohlstandsevangeliums, also Herrlichkeit hier auf Erden ohne Leiden, es ist so stark. Aber es war die ganze Zeit so gewesen. Das ist kein neues Phänomen. Wenn wir uns die Gemeinde in Korinth vorknüpfen, dann sehen wir genau das Gleiche. Und diese Verkündiger des Wohlstandsevangeliums, sie waren auch schon damals dort. Macht mit mir 1. Korinther Kapitel 4 auf. Kapitel 4 von Vers 8. Kapitel 4 von Vers 8. Hier sehen wir, dass das gleiche Problem in Korinth gewesen war und die Leute, die das gemacht haben, auch vorhanden waren. Hier sagt Paulus zu der Gemeinde: Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Und jetzt beschreibt er seine Situation. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns als Apostel, als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engel als auch Mächten. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber, ja, das ist sarkastisch, das ist Sarkasmus. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Also hier stellt Paulus ihnen etwas klar. Leute, wir sind noch nicht so weit, dass wir in Herrlichkeit sind und verherrlicht werden und es uns gut geht und wir in allem stark sind und dass wir reich sind und dass wir herrschen. Ja? Dieser Tag wird einmal kommen. Und er sagt, ich wünsche, dass es so weit wäre. Dann wären wir als Apostel auch dabei. Merkt ihr, dass er als Apostel durch all diese Schwierigkeiten durchgeht und sagt, das ist die Tatsache. Die Tatsache ist nicht von immer satt sein, reich sein, zu Herrschaft gelangen, klug sein, stark in Ehren. Das ist nicht die Tatsache eines Christen. Es kann sein, dass es uns so widerfährt und wir sind Menschen, denen es widerfährt. Aber ich möchte euch etwas sagen. Das ist der Apostel, der das ganz anders erfährt. Und das bedeutet für uns, diese Zeit des Wohlstands müssen wir mit einer offenen Hand genießen. Wir sind Verwalter. Gehen wir sicher, wie wir damit umgehen, wenn wir eine gewisse Position haben, wenn wir stark sind, wenn wir reich sind, wie wir damit umgehen. Wir sind Verwalter, wir sind nicht Besitzer dessen. Und hier als ein Apostel, ich würde sagen, das ist mit den heutigen Ausdrücken, das ist der geistlichste Mensch, den wir uns vorstellen können. Das ist der Jünger. Das ist der Mann Gottes. Und merkt ihr, durch welche Tiefen er geht? Das ist eine Ermutigung für uns. Wenn du durch Tiefen gehst, dann bedeutet es nicht, oh, Gott ist wahrscheinlich nicht wohlgefällig mit mir. Oder, ja, ich bin wahrscheinlich nicht ich bin ein Christ, der ist nicht gut genug. Oder ich bin vielleicht von Gott nicht gewollt. Ich bin das Stiefkind. Oder irgendwas habe ich verbrochen oder gemacht. Ihr Lieben, der Apostel schreibt das. Und der Apostel sagt, ich als Apostel, ja, näher, ich würde sagen, näher als dieser Apostel könnte man Gott nicht stehen. Ja, sie haben direkte Offenbarung Gottes. Paulus war in wer weiß welchem Himmel gewesen und alles gesehen. Also niemand von uns, niemand von Menschen, die heute leben, könnte sich mit Paulus so vergleichen. Also, und dieser Paulus macht etwas klar, der Gemeinde, in der sich das Wohlstand-Evangelium eingeschlichen hat. Menschen wurden damit zufrieden. Menschen haben gesagt, okay, das ist es, was wir zu suchen haben. Und guckt, was Paulus macht, ein paar Verse weiter. Er greift sie an, er ermahnt sie, aber er geht an den Kern. Vers 14, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, okay? Liebe Gemeinde, er sagt das Problem nicht, um sie jetzt zu beschämen, weil das ja jetzt ihre Lehre sozusagen geworden ist, der sie nachfolgen. Ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Und jetzt zeigt er auf den Grund, da wo der Fehler herkommt. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Also, wo weist er hin mit dem Finger? Er sagt, da sind Leute hineingekommen in die Gemeinde Gottes, die diese Lehren gebracht haben. Mit anderen Worten, warum seid ihr von mir weggegangen? Warum seid ihr von der Wahrheit des Evangeliums weggegangen? Paulus weist ganz direkt auf sich zurück und sagt, ich bin sozusagen euer geistlicher Vater. Ich habe euch gezeugt in Christus. Warum seid ihr nicht meine Nachfolger? Warum vertretet ihr nicht das Evangelium, was ich euch gebracht habe? In unserem Verständnis müsste man hier zurückgehen und sagen, liebe Gemeinde, warum geht ihr nicht zurück zu der Wurzel des Evangeliums? Warum schlagt ihr nicht die Bibel auf und liest sie im Kontext und predigt das Evangelium im Kontext? Nicht einfach hier und dort eine Stelle, wie es euch passt, um das Wohlstandsevangelium, um ja, das schöne Erlebnis zu untermauern. Geht zum Evangelium zurück. Paulus sagt weiter, so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer, werdet Nachahmer des Paulus. Vers 17, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch an meine Wege in Christus erinnern. Darum geht es. Im Endeffekt bleibt Paulus nicht bei sich stehen und sagt, ich bin das ultimative Beispiel, sondern er sagt, meine Wege, also die Wege in Christus. Er führt die Gemeinde zurück zu den Wegen in Christus. Und genau das sehen wir, was Jesus hier macht im Johannesevangelium Kapitel 6. Leute mit ihrer eigenen Agenda, für ihren Wohlstand, für ihre Bequemlichkeit suchen Christus. Jesus verschwindet. Er geht von ihnen weg. Denn Christsein, Nachfolge, die Belohnung geht nicht ohne das Leiden. Paulus schreibt zu der Gemeinde, zu den Philippern, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Ja? Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also, wenn du durch Leiden gehst, sei nicht entmutigt. Selbst der Apostel hat gelitten. Fall nicht auf dieses Wohlstandsevangelium rein. Ich habe mich letzte Woche etwas mehr auch damit auseinandergesetzt und habe mir Predigten angehört. Und ich musste sagen, Herr, das hört sich gut an. Das, was diese Leute predigen, boah, das ist wie Balsam auf die Seele. Ne? Besonders wenn du durch Schwierigkeiten gehst und da kommt einer und der sagt, du musst durch dein Reden sozusagen, dein ganzes Leben musst du das Gute reden, damit es gut wird und verschiedene solche Praktiken, damit es dir wohl geht und so weiter und so fort. Und Christus ist gekommen, damit es dir gut geht. Wisst ihr, ich übertreibe natürlich. Ich hoffe, aber mit der Übertreibung ist deutlich zu machen, worauf es ankommt. Hier in diesem Text haben wir Leute mit so einer persönlichen Agenda und ihr müsst wissen, der Herr verschwindet aus dem Leben dieser Menschen. wenn das der Motiv ist, die Motivation der Nachfolge, Christus wird nicht dort sein, denn sie verkündigen nicht das wahre Evangelium. Das wahre Evangelium zeigt ganz klar auf, dass es durchs Kreuz zur Krone geht, durch Leiden zur Herrlichkeit, wie Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Miterben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Und in einem Satz, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Es ist eine untrennliche Botschaft. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Und das ist, was wir bei der Volksmenge überhaupt nicht sehen. Also das Erste, wir werden nächstes Mal weitermachen, tut mir leid, müssen eine Pause einlegen. Also das Erste, ihr Problem ist einfach nur, sie suchen ihn wegen der Attraktion. Das Zweite ist, sie suchen ihn, weil er für ein paar Bibelstellen passt, ja. Und sie suchen ihn für ihre eigene Agenda. Und auf keins von diesen fällt Jesus rein. Es tut mir leid, dass wir nicht fertig geworden sind. Wenn zwei oder drei noch mit uns kurz beten.